Ja, eigentlich war ich heute gar nicht dran, hier zu sprechen, aber da ist dann was dazwischen gekommen, so dass ich dann jetzt doch hier stehe. Und ich habe gestern Abend dann gesagt, okay, oder ja, das war heute Mitternacht, sag Herr, was machen wir denn an diesem Abend? Was würdest du gerne tun? Und der hat mich an verschiedene Schriftstellen erinnert. Und so in dieser Nacht habe ich ihm das gegeben. Wir können sonst die Fenster auch gerne wieder auf Kippe machen, wenn es zu. Zieht es manchen zu doll inzwischen? Nein? Okay, gut. So, und heute Nacht und heute Morgen hat sich das dann nochmal verfestigt, so dass ich so viel auf meinem Herzen habe, dass ich also die Hälfte gerade eben schon gestrichen habe. Gestrichen in dem Sinn, dass der Herr doch das tun kann, was er möchte. Danke, Jesus, dass du hier bist heute Abend. Danke, dass du wirkst durch deinen Geist. Danke, dass geschieht. Geschehen wird, was du dir vornimmst, vorgenommen hast, weil wir stimmen dir zu, wir stimmen mit dir überein, Herr. Ausgehend für den heutigen Abend war für mich die Gedanken an die Liebe Gottes zu uns, an die Liebe Gottes, die uns geschenkt worden ist, die wir selber erfahren haben. Heute Nacht, so spontan, war 1. Korinther 13 in meinem Sinn. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, die Liebe lässt sich nicht kränken, die Liebe ist nicht neidisch, die Liebe ist nicht eifersüchtig. Das kennt ihr da, wie gesagt, da stehen wir alle drüber, ne? Habt ihr alles kein Problem. Euch regt nichts mehr auf, nichts zieht euch mehr runter, keiner nervt euch mehr. Ihr steht einfach drüber, ihr seid halt so richtige Glaubenshelden und Heldinnen. Und heute Morgen habe ich gedacht, so, dass Gott uns eigentlich alles geschenkt hat, aber dass wir dem Teufel eine Tür öffnen, dadurch, dass wir oft so stark in Unvergebenheit leben. Wir sind nicht bereit zu vergeben. Denn schlussendlich ist es ja so, wenn ich in die Position versetzt werde, anderen vergeben zu müssen, dann heißt das ja, dass jemand anders böse war, mir wehgetan hat, mich verletzt hat. Somit soll doch gefälligst erstmal dieser Sündenbock kommen oder die Sündenböcken und soll doch erstmal in Buße einen Kniefall vor mir tun und dann werde ich gnädig sein und vergeben. Und es hat in diesem ganzen Bereich mit Vergebung, die Cleansing, geboren um frei zu sein, Teilnehmer, Cleansing Classes Teilnehmer, ihr kommt ja in diese ganzen Bereiche rein, Unvergebenheit, Bitterkeit, Ablehnung. So, wir fühlen uns abgelehnt, wenn jemand uns nicht zustimmt. Und ich möchte das einfach so heute Abend ein bisschen anreißen, weil das Thema ist zu komplex. Um aber doch dahin zu kommen, in dem, was Gott heute an Befreiung wirken möchte, was er tun möchte. Gott hat dich und mich in die Position versetzt, dass wir Ablehnung überwinden können. Gott will, dass du heute Abend Überwindung von Ablehnung erfährst, dass du aus deiner Unvergebenheit rauskommst und auch aus Hass. Das ist manchmal so schnell, Hass und Liebe sind ja so schnell zusammen und nah beieinander. Ich erinnere mich, vor Jahren war ein junger Mann da und er sagt, Mensch, ich brauche deine Hilfe, ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Denn eine Schwester hat mir eröffnet, dass sie mich liebt und dass ich ihr Mann wäre und dass ich sie heiraten sollte. Und er sagt, Herbert, ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich musste eins sagen, Herbert, das wird nicht meine Frau. Ich weiß es, das ist nicht meine Frau. Ich liebe sie auch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich ihr das doch einfach mal so erklären. Ihr sagen, du, hör zu, also nicht Schatz, ne? Hör zu, Schwester, hör zu, also du bist nicht die Frau für mich und ich werde dich auch nicht heiraten. Und ich bin diese Woche drüber gestolpert und dann habe ich so diese ganze Palette von E-Mails, die dann diese Schwester auf den jungen Mann losließ, die habe ich mir dann nochmal gelesen. Ich liebe dich und du bist der Mann für mich und du lehnst mich ab. Du solltest mal dein Leben mit Gott klären, dann würdest du sehen, dass ich die Richtige bin und so weiter und so fort. Und außerdem lass dich mal von deiner Mutter erziehen, die wird dir schon klar machen, dass ich die Richtige bin. Und es ging immer wieder, er musste sie dann auch erklären, ich liebe dich trotzdem nicht und ich werde dich trotzdem nicht heiraten. Und schlussendlich, die vorletzte Mail, die dann kam, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ja, und von da an war dieser junge Mann für diese Schwester durchgefallen. Denn es ist ganz klar, du bist der Sündenbock, du hörst nicht auf Gott. Wenn du auf Gott hören würdest, dann würdest du mich gefälligst heiraten. Dann würdest du meine Liebe nicht verschmähen, aber was ich damit sage, wie schnell die Liebe umkippte, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Und das schleppt man dann so mal mit sich. Das schleppt man dann mal so mit sich. Man fühlt sich abgelehnt. Wahrscheinlich bin ich minderwertig, dass du mich nicht willst und meine Liebe verschmähst. Ablehnung kommt da rein und all diese Sachen. Und da können wir uns manchmal schon ganz schön tief vergraben in irgendwelche selbst angelegten Sümpfe. Und der Herr will uns davon befreien. Der Herr will uns befreien. Bist du heute das erste Mal hier?
Ja.
Bist du aus Darmstadt?
Nee, aus Oberarmstadt.
Oberarmstadt. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Ablehnung. Ablehnung ist in unserem zwischenmenschlichen Leben eine große Quelle, starke Quelle von Schmerz und Leiden. Und unsere Augen müssen geöffnet werden für Gottes Liebe und Annahme. Ablehnung kann man definieren mit, ich bin verworfen. Verworfen sein oder verlassen sein oder auch vernachlässigt sein. Eltern vernachlässigen ihre Kinder. Vernachlässigt sein. Das Reich und Ablehnung ja, ich fühle mich weggeworfen, Liebe versagt zu bekommen, oft auch Unfähigkeit, Liebe zu geben oder auch Liebe zu empfangen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich hab dich lieb, dann ist bei uns der Hintergedanke, wer weiß, wo er mich jetzt wieder ausnutzen will. Wenn wir nicht heil sind, wenn wir nicht geklärt sind in unserem Inneren. Das ist ganz schnell, also dass jemand kommt und sagt, du, ich hab dich lieb, so wie du bist, bedingungslos. Na, da kommt doch bestimmt der Pferdefuß wieder hinterher. Ich habe dich total lieb, von ganzem Herzen, ich nehme dich an, wie du bist. Punkt, macht derjenige. Und du sagst, Komma, aber. Und es kommt kein Aber. Und der Teufel, der dich manipuliert, kommt dann hinterher und sagt, das Aber sagt er dir nicht, um dich nicht zu verletzen. Und jetzt grübelst du, was das Aber sein könnte. Aber es kommt kein Aber und man fängt an, sich selbst sein Aber zu basteln, aufzubauen. Das Reich Gottes basiert nicht auf Ablehnung, sondern das Reich Gottes beruht auf Liebe und Annahme. 1. Johannes 4, Vers 16 sagt die Schrift, Gott ist Liebe. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott gab uns Liebe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat und gerettet wird. Wir müssen aber wissen, dass es zwei Reiche gibt. Zum einen ist dieses Reich Gottes also da, wie ich schon sagte, Liebe. Das Reich Gottes ist gegründet auf Liebe und Annahme. Wir alle brauchen Liebe. Wir alle ersehnen Liebe. Wir wünschen uns, geliebt zu werden. Jeder Mensch wünscht sich, geliebt zu werden. Wenn jemand kommt und zu dir sagt, ich brauche keine Liebe, also das, da stehe ich drüber, dann weißt du, da hast du eine ganz tief verletzte Person, die eigentlich nach Liebe schreit, aber in Bitterkeit und Unvergebenheit gelandet ist und so zum Spielball auch des Teufels wurde. Satan wurde durch den Tod Jesu am Kreuz besiegt. Und die Schrift sagt in 1. Johannes 4,18, die vollkommene Liebe treibt jegliche Furcht aus. Vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Und Liebe, die wir selber erfahren, bringt anderen auch Befreiung. Also wir erleben durch die Liebe Gottes nicht nur selber für uns Befreiung, sondern wir begegnen anderen so, dass sie selber in diese das befreiende Umfeld von Gnade und Liebe hineinkommen. Der Teufel möchte gerne, dass es umgekehrt ist. Das Reich der Finsternis beruht auf Hass und Ablehnung. Satan hasst Liebe. Er steht gegen alles, was Gott ist. Und Gott ist Liebe. Und wenn du anfängst, jemanden zu lieben oder Liebe zu leben oder Liebe an andere weiterzugeben, dann kann der Teufel es mit dir sehr, sehr schwer aushalten. Weil Liebe ist die Person Gottes. Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Und die Schrift sagt, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herzen, komme ich aber gleich noch zu. Satan hasst Liebe, weil er gegen alles steht, was Gott ist. Sein Reich ist gegründet auf Hass und Ablehnung. Bei ihm im Reich Satans gibt es keine Liebe und keine Annahme. Und es gibt auch keine Vergebung. Ein Dämon kann nicht in einer Umgebung von Liebe wirken, weil das seiner Natur gegenüber, er empfindet das seiner Natur gegenüber als Feindschaft. Also wenn du und ich in Liebe leben und Liebe an andere weitergeben, ist das die stärkste Waffe für dämonische Geister. Weil Dämonen, die Waffe, mit denen du am besten schlagen kannst, ist Liebe. Sie hassen Liebe, weil das mit Gott zu tun hat. Und in einer Umgebung von Liebe können sie nicht wirken. Geister finden in einem Umfeld, wo Liebe gelebt wird und Annahme und Vergebung gelebt wird, in so einem Umfeld fühlen dämonische Geister sich unwohl, eklig. Es ist für sie widerwillig. Wenn in einer Gemeinschaft Liebe gelebt wird, können sie das nicht aushalten und sie hauen ab. Da dachte ich dabei, wie oft man mit mächtigen Worten versucht hat, irgendeinen Geist oder was auch immer zu vertreiben, dabei musst du nur in Liebe wandeln, das hält der Teufel nicht aus. Das ist für ihn Gift, das ist für ihn, als wenn du ihn mit Torpedos beschießen würdest, obwohl du eigentlich gar nichts tust, du hast nur Lieb. Liebe ist entgegen zu Satans Plan. Der Feind, der Teufel hat einen Plan. Er will Gottes Liebe von uns stehlen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Feind ist gekommen zu stehlen, würgen, umzubringen. Der Teufel weiß, als wir zu Jesus kamen, als wir von neuem geboren wurden, wir wurden erfüllt von Gottes Geist und dann wurde die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, so dass wir lieben können. Und der Teufel sagt, es kann nicht angehen, dass diese sogenannten Jesus- und Gottesanhänger in Liebe leben und Liebe üben und großzügig gegenüber denen sich verhalten, die ihnen Übles tun, dass sie sie trotzdem lieben. Und der Teufel wird versuchen, dir die Liebe zu deinem Nächsten zu stehlen. Gott hat uns Liebe geschenkt. Er hat sie ausgeschüttet in unsere Herzen. Sie ist da vorhanden. Und der Teufel will sie stehlen. Wie können wir in die Falle von so Ablehnung und Unvergebenheit, Bitterkeit geraten? Einflüsse von Generationen. durch Eltern. Unsere Eltern haben uns das vorgelebt und wir leben in gleicher Weise so wie sie oder auch Großeltern oder Vorfahren. So, ihr kennt das Sprichwort, das so oft ist, wenn jemand ist, ganz der Vater, ganz die Mutter. Und manch einer hat schon gesagt, oh Gott, um alles in der Welt, aber ich wollte nie wie Mutter sein. Um alles in der Welt, ich wollte nie wie mein Vater sein. Und wenn du dein Leben anschaust, dann stellst du fest, du bist genauso. Jemand kam mal zu mir vor Jahren, eine Schwester, und sagt zu mir, weißt du, Herbert, darf ich dir mal was sagen? Wenn ich mir eins von Gott wünsche, ich will nie wie meine Mutter sein. Dann habe ich gesagt, brauchst du ja auch gar nicht. Und sie sagt, kannst du für mich beten, dass ich davor bewahrt bleibe? Wir haben dann zusammen gebetet und ein Jahr später kam sie zu mir und sagt, Herbert, weißt du was? Ich bin wie meine Mutter. Und weißt du, ich brauche Befreiung. Ich bin wie meine Mutter. So, also da können wir auch nicht einfach mit Fleisch und Blut angehen und Dinge bewerkstelligen. Wir müssen ja auch sehen, unsere Mutter oder Vater leben ja auch nur das, was sie bei ihrer Mutter und ihrem Vater gesehen und erlebt haben. Der einzige Weg, um diese Familienlinie zu durchbrechen, ist, dass du, der du zu Jesus gehörst, aufstehst und sagst, ich werde nicht das Muster meiner Vorfahren leben. Ich werde nicht das Muster meiner Familie leben. Ich weigere mich, zu sein wie meine Mutter im Negativen. Wenn sie gottfürchtig waren, Gott ehren und Almosen geben, lieblich sind, dann strebe dem nach, sagt die Schrift. Aber wenn das anders ist, dann sagst du, nein. Du kannst es durchbrechen, indem du sagst, im aufstehst, Jesus in dein Leben aufnimmst und im Namen Jesu sagst, ich durchbreche die Linie dieser meiner Vorfahren, ich werde das nicht leben. Das ist deine einzige Chance, denn, ich muss dir sagen, wenn du das nicht durchbrichst, wenn du und ich das nicht durchbrechen, werden unsere Kinder genauso sein wie wir, dass wir an uns hassen, weil die Linie fortgeht. Die einzige Chance für dich und mich, dass unsere Kinder nicht in den Fußspuren der Vorfahren laufen, dasselbe Leben wie unsere Vorfahren, was wir eigentlich hassen und verabscheuen. Das Beste ist, dass wir hergehen und wir sagen, stopp, ich durchbreche diese Linie und ich gebe jetzt Segen an meine Kinder weiter. Wenn wir das nicht durchbrechen und einen göttlichen Lebensstil in der Liebe leben, werden unsere Kinder genau das leben, was wir als Eltern leben. Okay. Seid ihr noch da? Also Lebensereignisse können ganz gravierend in unserem Leben eingreifen, durch Scheidungen, Trauma, das wir erlebt haben, Gewalt, Missbrauch. Im sexuellen Bereich, ich weiß, vor Jahren, da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann und er sagte, ich habe in meiner Kindheit so viel Schlimmes erlebt, was sexuelle Perversion Auswirkung ist. Er sagt, meine Mutter, die ging immer fremd. Die hat die Ehe gebrochen. Und sie sagt, damit mein Vater nicht dahinter kam, musste ich als Knirps immer Schmiere stehen. Also sie hatte Sex mit diesem anderen Mann. Und der Junge, so etwa 10 Jahre, 12 Jahre, er musste mal aufpassen, ob der Vater nicht vielleicht doch um die Ecke kam. Und so stand er immer Schmiere für die Taten seiner Mutter. Das hat prägt, das hat Auswirkungen in ein Leben. Und er sagt, ich will das loswerden. Ich will diese Bilder loswerden. Ich will nicht in dasselbe Leben hineinkommen. Und Gott, der gnädig und barmherzig ist, voller Güte, er kam und hat dort Freiheit geschenkt. Also Dinge, die wir erleben. Das heißt also, da steht ein junger Mensch und er wird dazu erzogen, Lüge zu decken, Unmoral zu decken. Das heißt, dass sein Leben in der gleichen Weise davon geprägt werden wird. Hallo? Das ist ein Muster, in das man sich einlebt. Wie können wir in diese Falle von Ablehnung, Unvergebenheit, Hass hineingeraten? Durch persönliche Entscheidungen. Unsere Reaktion auf diese Einflüsse und diese Ereignisse. Wir haben nur noch natürlich die Möglichkeit auch zu entscheiden. Wir haben die Wahl. Wir können diese Dinge überwinden oder wir werden von ihnen überwunden. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder wir überwinden sie oder sie überwinden uns. Ablehnung, Unvergebenheit, Hass kann keine Mauer, keine Barriere in unserem Leben aufbauen, außer wir treffen eine falsche Entscheidung. Gemäß der Entscheidungen, die wir treffen, werden wir entweder überwinden oder wir werden überwunden werden. Ich treffe die Wahl, ich habe die Wahl. Werde ich mich von diesem Leben überwinden lassen? Bin ich ein Überwundener oder überwinde ich es? Wie können wir Ablehnung, Unvergebenheit, Hass, Bitterkeit überwinden, indem wir übereinstimmen mit Gott und in Vergebung gehen, indem wir der Wahrheit glauben, der Wahrheit Gottes, und indem wir Lüge ganz einfach ablehnen, sagen, ich werde kein Muster, kein Leben von Lüge leben. Wie können wir überwunden werden von Ablehnung? Das geschieht in Übereinstimmung, wenn wir mit dem Feind übereinstimmen, der uns, oder auch, dass wir der Lüge glauben. Wir haben sehr oft erlebt, dass der Teufel Menschen einfach belügt in Bezug auf andere Menschen. Ich sage das in einem anderen Zusammenhang, ich weiß nicht, ob in einem Gottesdienst, aber ich will es mal heute Abend so sagen. Wir hatten vor Jahren ein Gespräch oder immer wieder Gespräche und Gebete mit einer Frau, einer gläubigen Frau, die einfach nicht überwinden konnte, dass sie als Kind von ihrem Vater missbraucht wurde. Wir haben um Vergebung gebeten, wir haben Vergebung ausgesprochen, alles Mögliche. Es war ein Prozess von langer Zeit und schließlich haben wir uns gesagt, eigentlich hat sie und haben wir alles getan, was dem Teufel ein legales Recht geben könnte, diese Frau weiter zu belästigen, diese Schwester. Und wir haben uns dann getroffen zu einem speziellen Treffen, einfach um zu beten, auch mit dem Gebetsthemen. Und wir haben gesagt, Gott, dass diese Frau, dass diese Schwester nicht heil wird, das muss doch eine Ursache haben, einen Grund haben, denn wir haben ja eigentlich alles getan, dass jemand heil werden könnte. Und ich weiß noch, wir haben dann gebetet, und dann haben wir einen Teil des Gebetsteams sich zurückgezogen, wir haben dann gebeten und gesagt, Herr, was ist los? Und als wir da waren, sagt der Herr Folgendes, er sagt, diese Frau, diese Schwester ist nie in ihrem Leben missbraucht worden. Der Vater hat sie nie angerührt. Es ist nie etwas in ihrem Leben derartiges passiert. Und es ist ein Geist, der sie beherrscht und der sie belügt. Und dann nannte Gott uns den Geist dieses Namen, den Namen dieses Geistes. Und wir sind zurückgegangen und ich habe gesagt, schau mich bitte an. Und ich habe gesagt, ich sprach direkt diesen Geist an mit dem Namen, den wir bekommen haben. Was weiß ich, wie nenne ich ihn mal? Seraphim wäre schlecht jetzt. Ne? Also ich habe ihn bei seinem Namen genannt und ich habe gesagt, so, du sowieso, du belügst also schon seit vielen Jahrzehnten diese Frau. Und aus dieser Frau kam sie sprach, ja, das habe ich gemacht. Dann sage ich, also du bist ein Lügengeist und diese Frau ist nie von ihrem Vater sexuell oder negativ oder sonst wie berührt worden. Das hast du alles erfunden und hast es ihr eingepflanzt in einer bestimmten Situation ihres Lebens, dass sie glaubt, dass das wirklich so geschehen ist. Ja, das habe ich getan. Ach, so einem Geist könnte ich dann um die Ohren klatschen, aber gut, okay. Dann haben wir gesagt, okay, wir binden dich jetzt im Namen Jesu, du Lügengeist. Und wir haben ihn vertrieben. Das war keine Besessenheit, sondern über ihre Gedanken hat er sich ständig manipuliert. Und über ihre Gefühle, über ihre Seele. Ihre Seele, die nicht gelernt hatte, in Unterordnung zu Gott zu leben. Denn unsere Befreiung und unsere Freiheit behalten wir nur, wenn wir in Unterordnung zu Gott leben. Außerhalb von Gott kommen wir wieder in Zwang anderer Dinge und von Lügen. Ja, wir haben ihn geboten zu gehen. Wir haben gebetet. Die Schwester hat Gott um Vergebung gebeten für die jahrzehntelange Beschuldigung, die sie ja geglaubt hatte. Und sie hat seitdem nie wieder ein Problem gehabt. Nie wieder. Geister sind da und setzen sich darauf, manipulieren, beherrschen, belügen. Und warum? Weil sie entziehen somit, diese Frau war inzwischen so, dass sie ihren Vater hasste. Sie wurde der Liebe beraubt. Die Liebe, die ihr Vater ihr geben wollte als Vater und die sie als Tochter ihren Vater hätte geben können, der Teufel hat sie ihr gestohlen. Dein Vater ist ein Vergewaltiger. So, und sie hatte keine Liebe zu ihrem Vater. Vielleicht manchmal Mitleid, da sie ja eine gute Christin ist, hat man ja Mitleid für die schlimmen Kerle und Frauen. Aber, verstehst du, Liebe gestohlen, Beziehung dadurch zerstört, keine Gemeinschaft mit dem Vater und so weiter. Aber wenn Jesus kommt, dann ist Satans Macht gebrochen. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Dämonen, wenn wir nicht unter Gott sind, setzen sich gerne in unseren Denkapparat, um uns zu manipulieren und zu belügen. Der Epheserbrief Kapitel 2 sagt, dass der Fürst, der Gott dieser Welt, uns belügt über unsere Gedankenwelt. Und er belügt alle Menschen, die ohne Gott sind. Er gibt in ihre Gedanken Impulse ein, damit seine Pläne durchkommen. Diese Leute denken dann, dass sie denken, was sie denken, aber in Wirklichkeit werden sie gedacht. Sie werden gedacht. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir für alle Menschen beten sollen, insbesondere auch für die Obrigkeit, weil gerade über die Obrigkeit möchte der Teufel und hat auch die Gelegenheit, eine Massenmanipulation über eine ganze Stadt oder ein ganzes Land auszuweiten, wenn Politiker oder politische Kräfte oder Verantwortungsträger auch in Kirche und Gesellschaft generell, wenn sie nicht unter Gottes Herrschaft sind, unter Gott sind, und unter seinem Einfluss stehen, dann manipuliert über die Gedanken der Teufel diese Menschen und sie setzen das, sie denken, es ist ihr Gedankengut und setzen sie in der Gesellschaft um und die Gesellschaft und die Menschen, über denen sie stehen, leiden Schaden. Also übereinstimmen, wir müssen die Wahrheit, der Feind, also wie kommen wir in diese Niederlage oder in diesen, dass wir überwunden werden von Ablehnung, Hass, Bitterkeit? Wir stimmen mit dem Teufel überein. Wir lieben nicht, wie Gott es sagt. Wir glauben der Lüge. Wir lehnen Wahrheit ab und wir geben dem Teufel Raum. Überwinden oder überwunden werden hängt beides von der Entscheidung und der Wahl unseres freien Willens ab. Wir entscheiden, ob wir dem glauben oder nicht. Grundsätzlich gilt, dass selbst wenn wir einen Verdacht gegen jemand anderes haben, dass wir, wenn wir uns zu Christus zählen und sagen, dass die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen ist, dass wir grundsätzlich erstmal das Gute von dem anderen glauben. Die Bibel sagt, selbst wenn der andere uns Böses tut, Gott hat uns eine Waffe gegen den Feind gegeben, nämlich Liebe. Er weiß, allein könnten wir gegen diesen Feind nicht durchkommen. Das weiß er. Und deshalb sagt Gott, ihr seid jetzt meine Kinder geworden, ich schütte meine ganze Liebe in euch aus. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herzen. Wir können uns jetzt entscheiden, zu lieben, selbst wenn uns mit Lieblosigkeit begegnet wird. Wenn man uns mit Lüge begegnet, können wir trotzdem die Wahrheit leben und die Wahrheit sprechen. Wenn wir von Ablehnung von überwunden werden oder wenn wir meinen, dass jemand uns Übles getan hat. Die Folge ist, wenn wir überwunden sind davon, dass wir Verletzung erleben, wir erleben Schmerz, wir erleben Ärger, Zorn bis hin zur Gewalttat, manche fallen in Depressionen, wieder andere sind in Selbstmitleid. Bei jedem Gebet oder bei jeder Ding, wo es kommt, weint man darüber, wie schlimm es ist, was man mir angetan hat. Man ist total in Selbstmitleid versunken. Und Unsicherheit, man weiß nicht mehr so recht, wie soll ich mich verhalten. Verhalte ich mich jetzt richtig oder falsch? Wie werde ich jetzt beurteilt in meinen Verhaltensweisen? So fangen wir an, uns zurückzuziehen, was der Teufel möchte. Wenn der Teufel es erstmal schafft, dich aus der Gemeinde herauszuziehen, dann hat er dich eigentlich schon gut wie eingekauft. Wenn du da nicht die Reißleine ziehst, die Notbremse ziehst, dann wird er es schaffen, dich aus der Gemeinde der Heiligen zu entfernen, was er will. Aber wir können lieben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Ich sagte erst, wenn wir Menschen, die uns Übles getan haben, die uns verletzt haben, wie wir meinen, ob es nun so jetzt erstmal ist oder nicht, wir können uns entscheiden, ich werde diesen Menschen trotzdem lieb haben. Ich werde ihn lieben und die Liebe deckt der Sündenmenge, richtig? Ich werde die Schuld des anderen nicht an den Pranger stellen. Ich werde ihn trotzdem lieben. Manchmal ist es schwierig, Ehen wiederherzustellen, weil verletzte Ehepartner dann in der ganzen Welt die Schmutzwäsche über ihren Ehepartner ausschütten. Und die Verletzung und die Not wird umso größer, umso schwieriger. Und man gibt dem Teufel dadurch eine Riesenmacht. Und der Teufel freut sich, wenn wir das tun, wenn wir die Fehler des anderen breittreten, freut er sich, weil er weiß, die Liebe rückt in ganz, ganz weite Ferne. Er weiß, hier gibt's keine Liebe mehr. Hier wird Hass aufgebaut. Hier werden Fronten aufgebaut. Und der Teufel sagt, da bin ich zu Hause. Bitterkeit, Hass, Unvergebenheit, Gewalt, Zorn. Der Teufel sagt, Halleluja, das ist meine Gemeinde. Da bin ich zu Hause. Das ist die Familie, in der ich leben will. Aber wir können lieben. Glaub mir, wenn du einen richtigen Gestank gegen die Hölle verbreiten willst, dann liebe einfach. Das stinkt für den Teufel so penetrant und für die Heiligen ist das wie das beste Parfüm. Wie das beste Parfüm. So, also wir fühlen Schmerz, verwundet in unserem Herzen, Ärger. Wir fühlen Ärger, haben dann selber das Verlangen zu verletzen, zu vergelten. Da muss ich jetzt Gericht üben. So kann man mit mir nicht umgehen. Also was machen wir? Uns zum Rächer und wir katapultieren uns daraus aus Gottes Reich, weil Gott hat ja gesagt, Rache ist allein, einzig und allein seine Angelegenheit. Niemand von Menschen soll sich rächen. Gott sagt, es ist meine Aufgabe, Rache zu üben, Gericht zu üben. Wir fühlen, wie ich schon sagte, depressiv, Ärger, der nach innen gekehrt ist, Depression. Wir fühlen Selbstmitleid, unfair, ich bin unfair behandelt. Unsicherheit über unseren eigenen Wert. Und das alles kommt, weil wir dem Teufel Raum gegeben haben. Epheserbrief sagt, Epheser 4, 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Das Wort Raum ist Topos. Da kommt unser Wort Topographie her. Gebt ihm keine Plattform. Gebt ihm nicht, wo er sich bewegen kann. Gib dem Teufel in deinem Leben keinen Platz, auf dem er sich bewegen kann. Wenn wir nicht in Liebe wandeln, räumen wir ihm Platz ein, dass er sich in unserem Umfeld bewegen darf. Und er wird Stück für Stück wird er kommen und mehr Raum für sich beanspruchen. Wir geben Raum dann zum Beispiel durch Perfektionismus. Wir versuchen uns Liebe zu verdienen. Ich will das Beste geben. Kinder werden manchmal dahin gebracht, ich bin angenommen und geliebt, wenn ich eine Eins aus der Schule bringe. Alle sollen auch sehen, ich bin wirklich ein treues Gemeindeglied, ich muss das jetzt wirklich pushen und zeigen und mich und es bringt Versuch, Liebe zu verdienen, materielle Lust, Erfüllung durch Dinge. Es muss immer, es gibt unterschiedliche Bereiche, wo wir dem Teufel Raum geben, Erfüllung finden durch Dinge. Es muss immer größer, es muss immer besser sein, es muss immer extravaganter sein. Sexuelle Lust, körperliches Verlangen nach Liebe, das dann oft nicht erwidert wird. Stolz, wir rühmen uns großer Dinge, wir lassen uns durch unser Wort groß erscheinen. Also die Geschichten, die wir erzählen, eigentlich ist eine kleine Sache, aber wir, damit wir gut dastehen, ist sie groß. Ihr wisst, wie bei den Anglern, es war so ein riesiger Fisch. Er war sehr lang, ein großer Fisch. Wir versuchen, Kontrolle auszuüben, wenn wir dem Teufel Raum. Also immer, wenn wir andere Menschen kontrollieren, dann hat der Teufel in uns Raum gewonnen. Vergiss es nicht. Wenn wir Menschen kontrollieren, dann haben wir Satan in unser Leben eingeladen. Dann haben wir ihm Topos, Herrschaft gegeben. Kontrolle, Manipulation, du kannst mich nicht verletzen, wenn ich dich kontrolliere. Denn wenn ich dich kontrolliere, habe ich Macht über dich. Das ist unterschiedlich. Manche Leute, das ist vielleicht dann auch Anführungsstriche Stärke der Frauen, ich schreie oder ich heule, dann lässt man mich in Ruhe, auch Manipulation. Was weiß ich, nie hast du Zeit für mich, nie. Immer bin ich allein gelassen, mit den Kindern bin ich allein gelassen, ich halt's mit dir nicht mehr aus. Manipulation, wir schreien rum oder vielleicht Verzweiflung schon, aber sehr oft versuchen Menschen über diesen Weg zu manipulieren. Oder wir entziehen uns ganz einfach, Isolation. Du kannst mich nicht verletzen, wenn ich nicht in deiner Nähe bin, wenn ich nicht bei dir bin. Ich hau einfach ab. Das hat verschiedene Formen, dass die einen gehen vielleicht dann spazieren. Männer haben vielleicht eher die Angewohnheit dann sagen, okay, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich erstmal in die Kneipe. Gibt unterschiedlich. Oder ich gehe zu meinen Freunden. Wir isolieren uns. Wir schließen uns aus. All das zeigt, dass wir tief verletzt auch sind, dass wir dem Teufel Raum gegeben haben und dass wir gerade mal nicht in Liebe wandeln. Und in diesem ganzen Prozess bauen wir natürlich echte Mauern in unserem Leben auf. Und die Frage, die ich uns nochmal so stellen will, hat meine Ablehnung eine Auswirkung auf dich? Oder auch, hat deine Ablehnung eine Auswirkung auf mich? Du lehnst mich ab oder wir lehnen uns ab. Hat das eine Auswirkung auf mich? Ja. Die Bibel sagt, auf jeden Fall, Galater 5, Vers 8 sagt, Glaube ist wirksam durch Liebe. In Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Also was Kraft in unserem Leben gibt und kraftvoll in unserem Leben ist, ist tatsächlich die Liebe. Und wenn keine Liebe da ist, dann ist auch kein Glaube da. Kein Glaube, keine Wunder. Die Gemeinde erlebt keine Wunder. Im Alltag erlebt man keine Wunder. Wenn Menschen wollen, dass ihre Beziehungen geheilt werden, dass Ehe geheilt wird zum Beispiel, und wir lieben den anderen, der uns verletzt hat, wir lieben ihn nicht, wir bauen eine Mauer auf, dann werden wir das Wunder einer Wiederherstellung der Ehe nicht erleben. Und ich spreche jetzt nun mal auch aus einem reichen Erfahrungsschatz von fast 40 Jahren. Dienst an Menschen in Ehen. Und solange wir wollen, dass der andere zu Kreuze kriegt, dass er kommt und klein beigibt und sich demütigt und einen Buckel macht, es ist unmöglich, eine Ehe wiederherzustellen. Unmöglich. Es ist auch nicht möglich, Beziehungen in einer Gemeinde herzustellen, wenn wir das so haben. Kein Wunder, da gibt es kein Glaube, also keine Liebe und kein Glaube. Denn wenn wir nicht mehr Liebe haben zu unserem Nächsten, ob nun Ehepartner oder wem auch immer, wenn wir keine Liebe zu ihm haben, Egal, was der andere uns angetan hat, haben wir auch keinen Glauben für Wiederherstellung. Weil wir sehen es immer durch die falsche Brille. Wir sehen es immer negativ. Wenn es in deinem Leben an Liebe mangelt, dann mangelt es auch an Glauben in deinem Leben. Deshalb sagt 1. Korinther 13, wenn wir sagen, wir haben Glauben, so einen gewaltigen Glauben, dass wir Berge versetzen könnten, und dann heißt es dort, aber wir haben keine Liebe, dann ist unser Glaube nichts. Er hat null Bedeutung. In 1. Korinther 13 steht, wenn ich aus Glaubensüberzeugung mein Leben auslöschen lasse, den Märtyrertod zum Beispiel sterben würde, dann sagt die Schrift, dieser Märtyrertod bedeutet absolut nichts, wenn ich nicht in Liebe bin. Und so weiter. Ihr könnt euch ja 1. Korinther 13 zu Hause nochmal in Ruhe anschauen, das ganze Kapitel. Glaube wirkt durch Liebe. Satans Plan ist es, wie ich schon sagte, Liebe von der Gemeinde zu rauben. Und er hat viele Bereiche, wie er es tut. Manche Gemeinden versucht er einfach religiös umzupolen, dass sie alle schön fromm da sitzen. Ich meine religiös fromm. Aber auch einfach dass man anfängt, gegeneinander zu reden. Deshalb sagt der Hebräerbrief ganz klar für die Gemeinde, er sagt ganz klar, der Apostel Paulus, achtet darauf, dass niemand unter euch mit Bitterkeit lebt. Denn wenn da jemand mit Bitterkeit lebt, steht geschrieben im Hebräerbrief, wird es über kurze oder lange Zeit, wird es die ganze Gemeinde verseuchen. Die ganze Gemeinde wird in Bitterkeit kommen. Deshalb ist es manches Mal, da sind Leute verletzt, sie sind gekränkt oder in Bitterkeit und doch musst du manchmal sagen, du, stopp, bis hierher und nicht weiter, du darfst das nicht mehr so ausleben. Das muss ein Leiter jemanden auch sagen. Natürlich fühlt sich dieserjenige jetzt noch mehr verletzt. Jetzt versteht mich nicht mal mehr der Pastor. Kein Mensch versteht mich mehr jetzt. Aber Leiterschaft hat auch die Aufgabe zu sagen, stopp, diese deine Bitterkeit, Unvergebenheit, die darfst du hier nicht ausleben. Weil sonst verseuchst du die ganze Gemeinde. Seid ihr immer noch mit mir? Bist du immer noch froh, dass du gekommen bist? Okay, gut, okay. Also sonst verseuchen wir die ganze Gemeinde. Ja klar, wir wollen ja sehen, wie Satan noch arbeitet. Er ist ja ein Lügner, ein Betrüger. Satans Plan ist also, Liebe von der Gemeinde zu rauben und so die Gemeinde kraftlos zu machen. Am besten jeder gegen jeden. Und er versucht auch, manchmal versucht das auch über Leiterschaft oder über anderen. Du, ich will dir was sagen, sag's aber keinem anderen. Also ich habe das oft erlebt, jemand hat mir zum Beispiel gesagt, Herbert, ich habe dieses Problem, würdest du bitte für mich beten? Und ich bete dafür, aber bitte, du bist Seelsorger, du hast die Verpflichtung zu schweigen, bitte sage es keinem weiter. Und ich sage es auch keinem weiter. Aber auf einmal im Laufe der Woche kommen ein paar Leute, die erzählen mir genau dasselbe, sage ich, und hat diese Person dir übrigens gesagt, dass du es auch nicht weiter sagen sollst? Richtig, hat sie mir gesagt. Okay, ich habe mal jemand gesagt, willkommen im Club. Das ist Falschheit. Das ist Falschheit. Das ist Ausspielen von Menschen und sich in eine Lobby zu... Und da ist jemand im Hintergrund ganz böse am Arbeiten. Er ist eigentlich voll auf dem Weg des Teufels. Also er hat nicht einen Himmelsgaul gesattelt, sondern er wird geritten von der Hölle selbst. Er wird geritten. Also Satan will Liebe rauben und die Gemeinde kraftlos machen. Also dein Problem ist durchaus auch mein Problem. Muss man ganz klar sagen. Das griechische Wort für stehlen in Johannes 10, Vers 10 ist Kleptos. Von dem Wort leiten wir und kommt unser Wort Kleptomanie. Es gab mal so ein Seelsorgebuch, da wurde die Psychiatrie, damals moderne, aber das kannst du heute wahrscheinlich genauso nehmen, die Psychiatrie einfach ein bisschen auf den Arm genommen. Da gab es eine Sängerin und sie hat ein Lied gebracht und das wird in diesem Psychologiebuch mit verarbeitet. Diese Sängerin sang dann in dem Lied, als ich ein kleines Mädchen war, also die Psychologie, die immer versucht, auch anderen die Schuld zuzuweisen. Eigentlich müsste die Psychologie, müsste die Psychiatrie, müsste Leute in Vergebung, in Buße reinführen. Und naja, wie auch immer. Aber sie hat dann in diesem Lied es so gesungen, als ich ein Dienstmädchen, als ich klein war, hatten wir ein Dienstmädchen. Vati hat immer das Dienstmädchen geküsst. Deshalb leide ich heute an Kleptomanie. Also weil mein Vater das Dienstmädchen küsste, hat das Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Ich wurde dadurch zum Dieb. Sie hat das natürlich auf den Arm genommen. Und sie sagt, eins habe ich aus all dem gelernt, aus der Psychologie. Und ich habe eins gelernt, Schuld ist immer der andere. Ich nie. Ich bin einfach unschuldig. Papa ist schuld. Hätte der nicht mit dem Dienstmädchen geknutscht, sagt sie, würde ich heute kein Dieb sein. Immer die Schuld jemand anders zuweisen. Ich bin nicht verantwortlich. Ja? Aber die Bibel sagt, ich bin verantwortlich. Du bist verantwortlich. Jeder wird für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben über sein Leben. Also Kleptomane, der Teufel kommt in unser Haus wie ein Kleptomane und stiehlt jedes Mal eine wertvolle Sache aus unserem Leben, ohne dass wir es bemerken, wenn wir nicht wachsam sind. Nach einiger Zeit stellen wir fest, dass all unsere wertvollen Güter von uns geraubt wurden. Also er kommt, da war Liebe vielleicht da, Liebe auch zum Ehepartner, Liebe zum Nächsten, und er kommt und gibt so einen Stachel rein, dass wir doch mal gucken, wie mies ja doch eigentlich der andere ist. Und wir stimmen da einmal zu, ja, er, sie könnte echt besser sein. Und das lassen wir stehen. Wir lassen diesen Fakt so stehen, statt sofort zu sagen, nein, stopp, egal wie der andere ist, ich vergebe ihm. Warum? Ich selber bin ein ganz großer Sündenbock gewesen. Ich habe Vergebung empfangen, also werde ich auch vergeben. Ich werde das Böse nicht zurechnen. So, und dann kommt der nächstes Mal mit einer anderen Sache und schlussendlich auf einmal stellen wir fest, die Liebe ist erkaltet. Er stiehlt es. Der Teufel wird niemals plump zu dir ins Haus kommen und in dein Leben kommen und sagen, gib mir all deine Liebe, die du für Jesus oder für andere hast. Ich bin hergekommen, um dich zu bestehlen. Überleg doch mal, er käme in dein Leben und sagt, du, gib mir die Liebe, die du zu Jesus hast, gib mir die Liebe, die du zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinen Eltern, Kindern hast, gib mir diese Liebe, ich will sie ja jetzt dir stehlen. Wenn da so einer käme, dann würden wir sagen, nee. Hau ab. Aber er kommt Stück für Stück, da einen miesen Spruch rein, da einen blöden Gedanken rein, da eine Anklage rein, da bin ich verletzt worden. Und Stück um Stück wird das Gegenteil in unserem Leben größer und wir hören auf, den anderen zu lieben und fangen an zu kritisieren, zu kontrollieren, zu manipulieren und schließlich wendet sich das sogar in Hass, dass sogar Ehepartner auch das kam aus der Seelsorge sagen, dass manches Mal jemand sagte, ich habe überlegt, wie kann ich mich meiner Frau oder meines Mannes entledigen? Wie sagte jemand, ich habe mir vorgestellt, im nächsten Urlaub, ich hasse meine Frau so sehr, ich habe mir vorgenommen, aber Gott sei Dank ist Jesus dazwischen gekommen, aber ich hatte mir vorgenommen, im nächsten Urlaub werde ich sie von der Klippe ins Meer stürzen. Das war aber mal große Liebe. Da merkst du, der Teufel hat alles gestohlen und sogar so weit zu bringen, dass man sogar zum Mörder würde und das Leben wäre für immer ruiniert. Wir wollen das heute beseitigen. Amen. Wir wollen das heute beseitigen. Grundsätzlich müssen wir sagen, wenn wir in Ablehnung festlegen, also der Teufel will uns einmauern, er will uns wie eine Mauer bringen und die grundsätzliche, oder wenn wir in diesem Bereich schon sind, dass wir andere ablehnen und so weiter, grundsätzlich haben wir vorher etwas ganz Entscheidendes getan. Wir haben nämlich irgendwann wo schon Gott abgelehnt. Wir haben nicht erlaubt, dass er die Herrschaft in unserem Leben hat. Das andere sind alles dann nur weitere Folgen. Eva zum Beispiel, sie lehnte Gott ab. Sie glaubte der Lüge, dass Gott ihr etwas vorenthält, wenn sie nicht von der Frucht ist. Sie glaubte der Lüge, dass Gott sie ablehnte. Sie glaubte der Lüge, dass indem sie die Dinge in die eigene Hand nehmen würde, ihr Leben besser wäre. Selbsterhaltung. Sie lehnte daraufhin Gott und sein Wort ab. Sie lehnte Gott ab. Und der Feind bekam die Hoheit, die Herrschaft im Leben. Wir müssen davon Buße tun. Wir müssen zu Gott kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich dich abgelehnt habe, zum Beispiel durch Unglauben. Wo Zeiten, wo du aus Ungeduld die Dinge in deine eigene Hand genommen hast. Wisst ihr, das Schlimme ist ja, dass wir oft erfahren ist, wir wollen Gebet für eine Situation, und ich habe das in letzter Zeit immer wieder auch verschiedenen gesagt, jemand kommt und will bei mir Gebet und sagt, kannst du beten, dass diese Situation oder der Umstand, in dem ich lebe, dass da Veränderung geschieht? Kannst du beten, dass Gott da etwas tut? Und ich habe festgestellt, manchmal sind Leute noch nicht mal richtig aus dem Gottesdienst draußen und schon machen sie das Ding wieder selbst und fangen an, es selbst zu regeln auf ihre Art, genau wie vorher. Das Gebet ist total umsonst. Warum? Das Gebet, das wir eigentlich gesprochen haben, war auch nicht im Glauben geschehen, denn da wir keine Liebe mehr zu dem anderen hatten, für den wir beteten, haben wir auch keinen Glauben für die Situation. Und deshalb sind wir natürlich auch wieder selbstverantwortlich. Ich muss das Ding jetzt wieder an die richtige Reihe kriegen. Versteht ihr, was ich meine? Und das, ich will mal einen Sprung machen. Zeiten, wir müssen uns davon abwenden, Zeiten, wo du aus Ungeduld die Dinge in deine eigene Hand genommen hast, Zeiten, wo du Jesus, seine Liebe und sein Wort abgelehnt hast. Denn wenn Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich, ich werde mich darum kümmern, egal in welchem Bereich, und wir kümmern uns danach trotzdem wieder um dasselbe, wir nehmen dasselbe in die Hand, dann haben wir ihm nicht geglaubt, da sind wir auch nicht seinem Wort gehorsam. Denn er sagt, gib mir deine Sorge, gib mir dein Problem, gib mir deine Schwierigkeit. Ich verspreche dir, ich werde diese, deine Situation verändern. Du wirst mal einfach nur still sein. Du wirst nicht mehr agieren, nicht mehr große Pläne schmieden, wie du das alles umdeichst und ändern könntest. Du übergibst es mir, das bedeutet, werf es auf ihn. Und dann gehen wir und tun es dann trotzdem wieder selbst und vielleicht manchmal schlimmer als vorher. Das bedeutet, dass wir sein Wort ablehnen. Denn wenn wir sein Wort achten würden, dann würden wir es ihm tatsächlich überlassen. Zeiten, wo du den Herrn abgelehnt hast, in denen du seinem Wort nicht gehorcht hast. Dann haben wir natürlich Angst, was auch aus diesem herauskommt, dass wir selber abgelehnt werden. Furcht vor Ablehnung drückt sich aus wie, ich fange an zu lügen. Wir wollen Dinge verbergen. Wir wollen auch verbergen, wer wir sind. Niemand soll richtig in uns reinschauen können. Furcht vor Menschen und Furcht, verletzt zu werden. Wir verstecken uns vor Gott und vor anderen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Wir verschließen uns. Niemand wird mich nochmal verletzen. Deshalb werde ich auch die Gemeinschaft meiden, sei es der Ehe, sei es der Gemeinde, sei es der Gesellschaft. Ich werde, oder auch der Arbeit, ich werde dort nicht mehr hingehen. Ich werde mich nicht mehr verletzen lassen. Ich ziehe mich zurück. Ich gehe meinen eigenen Weg. Verdacht gegen Menschen, die versuchen, uns zu lieben, was ich erst schon sagte, der ist doch nur nett zu mir, weil er mich austricksen will vielleicht oder weil er einen Plan im Hinterkopf hat. Also wir verdächtigen Menschen, da merken wir, dass wir schon voll in diese Falle getappt sind und in einer Mauer des Teufels stecken. Er hat uns eingemauert. Kurzfristige Beziehungen sind zum Beispiel eine Form, ich werde mich nie lange binden, denn wenn ich mich länger binden würde, wenn ich mit jemand länger eine Freundschaft oder Beziehung eingehen würde, dann stehe ich in der Gefahr, dass diese Person mich verletzen könnte. Sie kennt mich vielleicht zu gut, sie erfährt zu viel von mir, wie auch immer. Aber die Gefahr ist, verletzt zu werden. Deshalb werde ich möglichst kurze Beziehungen haben, aber ich werde sie beenden, damit ich bloß nicht nochmal verletzt werde. Ich werde sie beenden, bevor der andere dazu kommt, dass er sie beenden könnte. Hallo? Einer hat mich verletzt. Deshalb werde ich mich auch nicht mehr an Gemeinde binden. Ich werde nicht sagen, ich will voll mit dabei sein, denn ich könnte ja wieder verletzt werden. Und dann haben wir die Gemeindewanderung. Wir vertrauen nicht mehr. Kurzfristige Beziehungen. Wir lehnen zuerst ab, damit wir nicht abgelehnt werden. Wir versuchen anderen zu gefallen, Menschengefälligkeit. Wir kontrollieren andere oder wir kontrollieren die Situationen, versuchen sie zu kontrollieren. Das ist, wenn wir in diese Ablehnung anderer reinkommen. Selbstablehnung, als Gott mit Adam und Eva sprach, 1. Mose 3,7, da wurden ihre beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also, wenn wir in diese Falle getappt sind und uns da vom Teufel einmauern lassen, dann haben wir Sündenbewusstsein, aber kein Gerechtigkeitsbewusstsein mehr. Wir vergessen oder wir verlieren dieses Bewusstsein, das wir hatten, als wir zu Jesus kamen, dass wir gerechtfertigt worden sind durch den Glauben Christi. Wir sind ja gerechtfertigt durch seinen Glauben, richtig? Und wenn wir in die Falle von Ablehnung, Bitterkeit, Unvergebenheit und so weiter hineinkommen, wenn wir da hineintappen, verlieren wir auch schließlich dieses Bewusstsein, ja, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Man fühlt sich, man hat ein Sündenbewusstsein, man fühlt sich immer nur noch schuldig. Man fühlt sich immer nur angeklagt, man fühlt sich immer nur angegriffen und versucht sich dann zu verstecken. Wie diese Mauer fällt, wenn wir Buße tun davon und diesem Geist von Selbstablehnung, dem wir Raum gegeben haben, ganz klar widerstehen und uns von ihm abwenden. Wir wenden uns davon ab, von diesem, wir seien nicht gut genug, wir hätten versagt und es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Das ist nämlich dann schon Richtung Endphase. Für dich gibt's sowieso keine Hoffnung mehr. Für deine Ehe gibt's keine Hoffnung mehr. Für die Situation gibt's keine Hoffnung mehr. Für deine Jobsituation gibt's keine Hoffnung mehr. Das ist, wenn wir gefangen worden sind. Am besten schmeißen wir alles hin und lassen alles, wie es, lassen die Dinge laufen. Aber deine Situation, sagt Gott, ist nicht ohne Hoffnung. Gott ist der Gott aller Hoffnung. Der Herr kam zu Adam und Eva mit seiner Liebe und mit seiner kompletten Wiederherstellung. Und er ist hier heute Abend mit Liebe, mit seiner ganzen Liebe und mit seiner kompletten Wiederherstellung, wenn du es möchtest. Gott will dich ganz heilen und wiederherstellen zur Erfüllung seines Planes. Er will dich ganz wiederherstellen und heilen. Selbstablehnung führt oft zu Essstörungen, Magersucht oder auch Fresssucht. Selbsthass bis zur Selbstzerstörung, Isolierung von anderen, niedriges Selbstwertgefühl, Perfektionismus, Hoffnungslosigkeit, Depression bis hin zum Selbstmord, Abhängigkeit von meinen Gaben zur Annahme von anderen, einfach auch zu profilieren. Siehst du denn nicht, welche Gaben ich habe? Aufgrund dieser Gaben musst du mich ja eigentlich akzeptieren, annehmen, lieben. Denn ich gebe ja mein Können in dich hinein, ja, Manipulation. Und genau, da kommt die Ablehnung anderer. Anderen, das sehen wir in 1. Mose 3, 12 bis 13, da sagte der Mann, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum. Und ich aß, und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, ich war es nicht, die Schlange war es. Adam sagt, ich war es nicht, Eva war es. Eva sagt, ich war es auch nicht, die Schlange war es. Der Teufel sagt, Gott war es. Hätte uns nicht geschaffen, wäre das Problem gar nicht gekommen. Also Schuld, wir sind nicht schuld. Wie gesagt, Papa hat ja das Dienstmädchen geknutscht und deshalb ist mein Leben schiefgelaufen. Anderen die Schuld zuschieben, wenn Ablehnung anderer, ein Mann hat mich verletzt, ich hasse Männer, Verallgemeinerungen. Ein Pastor hat mich verletzt, ich hasse Pastoren. Ablehnung bis hin zwischen Völkern und Rassen, Vorurteile. Und diese Unvergebenheit gibt uns in die Hände der Folterknechte. Vielleicht hast du sogar gesagt, ich werde nicht vergeben, was geschehen ist. Oder Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, wäre das hier nicht geschehen. Also es ist klar, da, weil das so geschehen ist, ist ein Beweis, dass du mich nicht liebst. So verirrt kann man kommen, so kann man eingemauert werden und auch gefangen genommen werden. Vielleicht hast du dann begonnen, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen, Ablehnung anderer. Wie sagte mal jemand, ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber den Geist des Fehlerfindens. Man guckt nur noch, wo geht der, macht der andere einen Fehler. Damit wir Beweise sammeln können, dass der andere schlimm ist oder schlimmer als ich. Erkennen aber nicht, dadurch, dass wir die Fehler des anderen suchen, dass wir schon längst auf der Schippe des Teufels sind, denn wir tun nämlich, was der Teufel tut, Fehler suchen. Und Gott geht und deckt die Sündenmenge zu. Hallo? Ja. Unvergebenheit. Da ist ein Geist dahinter, der uns, wie gesagt, einmauert und festnageln will. Und wir wollen uns jetzt mit diesem Geist befassen auch. Und wir werden ihm heute sagen, Stopp, für alle, die das wollen. Du hast dich vielleicht gewundert, warum du den Eindruck hast, vergeben zu haben, aber dich nicht wirklich frei danach gefühlt und davon gefühlt. Wir wollen, befasse dich auch mit dem Ärger gegen Gott, weil Gott ist nicht schuld. In Matthäus 28, 34, 35 sagt es von dem so viel vergeben wurde. Und er kommt, da ist einer, dem werden Millionen vergeben. Er hätte das niemals bezahlen können. Und jetzt, er bekommt alles vergeben. Und dann kommt ein Mitbruder, Mitknecht, kommt und er schuldet ihm, sag ich mal, dahingehend 50 Euro. Und er sagt, ich habe die 50 nicht, ich bin total pleite, hab Geduld mit mir, ich krieg nächsten Monat vielleicht mal Gehalt, wie auch immer, hab Geduld. Nein, ich will es sofort. Gerade bekam er so viel vergeben, aber von dir will ich sofort Schuldenbegleichung. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und das tun wir, wenn wir anderen nicht vergeben, werfen sie ins Gefängnis. Hat Auswirkungen, wenn der andere vor allem es zulässt. Wenn er ein geistlicher Mensch ist, dann wird er das nicht zulassen. Aber dieser Herr hört es, was dieser, dem so viel vergeben wurde, getan hat. Matthäus 18, 34, 35, sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder oder Schwester von Herzen vergibt. Meine Frau Marita ist nicht nur meine Frau, sie ist auch meine Schwester. Deine Ehefrau ist deine Schwester und dein Ehemann ist dein Bruder. Hallo? Meine Tochter ist nicht nur meine Tochter, sie ist auch meine Schwester. In Gott sind wir Schwestern. Ist für uns immer komisch, ja, natürlich. Du kannst doch nicht sagen, du bist meine Schwester und sie ist es nicht. Sie ist meine Tochter, aber am Herrn ist sie eine Schwester. Tja. Wenn wir nicht vergeben, Jesus hat es sehr deutlich gesagt. Er sagt, wenn ihr euren Mitmenschen oder Mitgeschwistern nicht die Schuld vergibt, wird euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Schuld auch nicht vergeben. Du musst wissen, wenn du jemanden in irgendeinem Bereich sagst, dem vergebe ich nicht. Du kannst das Blut Jesu nehmen und bekennen, so lange, bis du selber rot wirst, aber deine Vergebung wird nicht eintreten. Gott vergibt uns nur, wenn wir selber anderen vergeben. Du musst das wissen. Dir wird nicht vergeben, wenn du nicht vergibst. Wird dir nicht vergeben. Ja? Jesus sagt es. So, deshalb das Vaterunser ist ja korrekt übersetzt, heißt ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Nicht, wir haben ja im Deutschen einfach, vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Aber Jesus hat es klar und deutlich formuliert, auch im Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben haben. Ich vergebe dem, der mir Unrecht getan hat. Gott sagt, okay, dann vergebe ich dir auch. Wenn ich dir nicht vergebe und ich komme zu Gott und sage, durch das Blut Jesu, ich empfange Vergebung, sagt Gott, sorry, ich höre gerade nicht auf dein Gebet. Geh und vergib dem, der dir Unrecht getan hat, denn solange du dem anderen nicht vergibst, werde ich dir nicht vergeben. Steht übrigens auch in deiner Bibel. Ist nicht meine allein, okay? So, und deshalb ist es so wichtig. Was konnte dieser tun, der jetzt zu den Folterknechten, obwohl er vorher alle Vergebung hatte, wurde er jetzt den Folterknechten übergeben. Was konnte er tun, um da rauszukommen? Ganz einfach, indem er zu dem anderen geht, ihm vergibt und sagt, du, es tut mir so leid, dass ich dich wegen Peanuts in den Knast gebracht habe, in Gefangenschaft gebracht habe. Es tut mir so leid, vergib mir bitte. Und dann wird der Herr dir auch vergeben. Das war also, was dieser Knecht tun sollen. Matthäus 28, 34, 18, 34, 35 sagt es mit den Folterknechten. Kolosser 3, 13 sagt, wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr einander. Vergebt einander. Epheser 4, 32, Unvergebenheit zu behalten, ist Kooperation mit dem Reich der Finsternis. Wenn du nicht vergibst, ich nicht vergebe, arbeiten wir mit Satan zusammen. Denn dann sind wir in seinem Metier. Und ich weiß, er sagt in deinen Gedanken, bei dir ist das aber anders, du bist ein spezieller Fall, das sagt er übrigens jedem. Er braucht sich nicht ausdenken, weil wir sind alle so blöd und glauben denselben Satz. Aber Gott hat etwas festgelegt, sagt, wie die Sachen wirklich sind. Symptome bei Unvergebenheit, bei Menschen, die du feststellst, Zynismus, Kritikgeist, beißende Kommentare, Sarkasmus, Menschen haben mich schlecht behandelt und ich erinnere immer wieder an vergangene Ereignisse. Wie oft erleben wir das? Vergebung, ich vergebe dir, aber was du mir damals angetan hast, das will ich dir doch nochmal sagen. Und wir kommen nochmal in Vergebung, wir sagen, bitte vergib mir. Der andere kommt zu dir und sagt, bitte vergib mir, ich habe Unrecht getan. Ja, ich vergebe dir, aber es war trotzdem schlimm, was du gemacht hast. Das heißt, wir bezeugen eigentlich, dass wir nicht vergeben. Wir halten es immer wieder vor. Ärger, also Unvergebenheit, Menschen, die in Unvergebenheit leben, sind voll von Ärger, voll von Zorn. Sie sind voll von Bitterkeit, was alle anderen dann auch verunreinigt, Hebräerbrief. Schließlich hassen sie. Gedanken oder Erwähnung von bestimmten Namen oder Personen löst eine innere Reaktion aus. Manchmal kommen Leute, Herbert, sag mir nicht den Namen in meiner Gegenwart. Diesen Namen von der Person will ich nicht mehr hören. Da weißt du, volle Bitterkeit, da weißt du, die hat mir so Unrecht getan und ich bin voll im Recht. Nein, du bist gerade gefangen. Aber du kannst voll ins Recht Gottes wiederkommen. Voll gefangen. Verlangen, andere bestraft zu sehen. Man hat mir das angetan. Genau, und das sollst du auch erleben. Du sollst mal fühlen, wie es mir in meinem Schmerz geht. Jetzt werde ich dir auch Schmerz zufügen. Okay? Verlangen, andere verletzt, krank oder sogar tot zu sehen. Groll, üble Gedanken. Man kann manchmal kaum an seinem Arbeitsplatz sitzen. Wie sagte jemand? Ich sitze an meinem Computer, aber ich kann nicht arbeiten. Ich habe dauernd Gedanken, wie könnte ich dem anderen das mal heimzahlen? Man ist blockiert in seiner Arbeit. Ich weiß, als ich als junger Pastor, da hat mir jemand sehr Unrecht getan. Und ich weiß noch, konnte ich noch meinem Hobby frönen, Gärtner zu sein, Hobbygärtner. Ich liebe Gartenarbeit. Aber ich komme nicht mehr dazu. Aber stell dir vor, ich habe schon mal auf meinem Tisch schon 7 Zucchini-Pflanzen stehen. Die sind auch schon so, 15 Zentimeter hoch. Du sagst, Herbert, hast du Glauben, dass sie wirklich in die richtige Erde kommen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe. Einfach nicht die Zeit dazu. Obwohl ich gerne so gärtnerisch arbeite. Ich liebe diese Dinge. Wie kamen wir hier dazu? Genau. Da habe ich dann auch, als ich früher so noch dem nachgehen hatte, viel Zeit, ich habe Flächen umgegraben, also so wie dieser Saal hier, teilweise in manchen Jahren 2, 3 solcher Flächen umgegraben und alles Mögliche gefangen, Wassermelonen, Kürbis und Tomaten und Kartoffeln, Feldkartoffeln, also wirklich voll, ich komme ja aus Paraguay, ne? Da pflanzt man sowas, also war klar, ich komme nach Deutschland, da pflanzt man das auch, ne? Also sorry. Ich habe also viel, und ich weiß noch, wurde ich gerade erinnert, da hat mir jemand so Unrecht getan. Und die ganze Zeit beim Umgraben, das hat mir irgendwie richtig Kraft gegeben, habe ich dauernd überlegt, wie könnte ich es dem heimzahlen? Und ich sagte, der Spaten ging richtig soft in die Erde, das Umgraben ging kraftvoll vonstatten, und ich weiß, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb habe ich da gewütet und die Schollen umgekippt und dabei Gedanken gehabt, statt den Herrn zu preisen, Gedanken an ihn zu haben. Und nach anderthalb Stunden, vielleicht waren es auch 2 Stunden, und dann war ich so ziemlich fertig mit meinem Filter und dann höre ich die Stimme und bist du mit deinem Ärger jetzt auch fertig? Sag ich, Herr, aber, ja, aber bist du auch fertig? Ich sag, ja, Herr. Aber du weißt, ja, bist du fertig? Ich wollte dem Herrn erklären, denn der war bestimmt nicht da zu dem Zeitpunkt, als die Person mir das angetan hatte. Ich musste ihm ja irgendwie jetzt noch erklären, was das für eine schlimme Person ist. Denn wenn die mal zum Beten kommt, dass er auch gleich weiß, ach, die ist das, von der der Herbert sprach, da werden wir mal gleich nicht hören. Nee. Verstehst du? Und bist du fertig? Ja, bist du fertig? Ich habe dir vergeben und du willst nicht vergeben. Ich glaube, einmal hat der Herr sogar zu mir gesagt, du Schalksknecht. Toll, wa? Da hat er nicht gesagt, mein lieber Sohn, mein liebliches Kind. Ja, dieser Knecht, der den anderen knechtet, der den anderen ins Gefängnis wirft. Bei Luther heißt der Schalksknecht. Also dieser Knecht, der den anderen in den Knast bringt, in Unvergebenheit. Bei Luther steht die Geschichte vom Schalksknecht. Und damals hatte ich noch viel Luther gelesen. Und der Herr hat dann diese Sprache gewählt, um mir klarzumachen, wo ich gerade stehe. Du bist einer, der anderen in den Knast bringt. Du bist einer, der anderen bindet. Groll, üble Gedanken, Rachegeist, Planen von Rache und schlechten Dingen, Festlegen in einer Entwicklungsphase, richtender Geist. Es ist so, diese Person hat mir das angetan. In der Gemeinde, mein Ehepartner, meine Eltern, meine Ehefrau, wer auch immer, meine Kinder. Man hat mir das angetan. Und das muss erstmal richtig gestellt werden. Und man muss wissen, dass diese Person schlimmer ist als ich. Richtender Geist. Und Arroganz, arroganter Stolz, Ablehnung von anderen. Dieser richtende Geist geht auch so, wenn du dann jemand ermahnst und sagst, du gehst gerade mit Gericht um gegenüber dieser anderen Person und du solltest ihr großzügig vergeben, dann kommen solche Menschen, das ist als Seelsorger, hast du manches Mal nun mal auch dieses Los, du bist ja genauso wie die Person, sonst würdest du mir beistehen. Und dann gehen diese Personen und erzählen anderen, was für ein schlimmer Pastor das ist oder ein schlimmer Hauszerleiter oder ein schlimmer Ältester, denn er gibt mir ja kein Recht. Da weißt du, sind Menschen total gefangen, vom Teufel gefangen. Und das kann heute fallen. Lust auf Freiheit? Lust auf Freiheit? Okay. Okay. Entscheide dich also heute zu vergeben, so wie Jesus dir vergab. Ich meine, klar, wenn du heute in den Spiegel schaust, dann sagst du, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Aber denk mal dran, was du für ein Sündenbock warst. Echt? Du warst eine ganz schlimme Kreatur. Also, sag ich mal so, sei froh, dass Gott dich gerettet hat und du jetzt so nette Leute um dich hast. Vergebung besagt nicht, dass das, was andere dir getan haben, richtig war. Du sagst vor Gott und vor der ganzen Welt, ich treffe eine Entscheidung. Ich entscheide mich, eine vergebende Person zu sein. Es spielt keine Rolle, ob das richtig war, was man angetan hat, aber ich vergebe. Ich bin eine vergebende Person. Erinnere dich, wenn wir nicht vergeben, werden wir den Folterknechten übergeben. Folterknechte, das sind, wie die Schrift sagt, Dämonen. Okay, wir kommen zum Schluss. Ich möchte jetzt einfach mal beten, oder das bleibt mal so sitzen, und wenn du magst, sprich ein Gebet mit mir. Ich möchte mit euch beten darüber, dass du sagst, Herr, zeige mir Menschen, denen ich nicht vergeben habe, mit denen ich in Bitterkeit bin. Und dann, wenn wir so beten, ich gebe einen kleinen Moment Raum, dann sprichst du in die Hand den Namen dieser Person. Also sag mal, ich nehme jetzt mich, du hast jetzt Ärger, Bitterkeit gegen mich. Und der Heilige Geist erinnert dich und dann sagst du, Herbert. Und dann sagst du, Gott, ich lasse ihn los. Ich werde Herbert nicht mehr anklagen. Oder wer noch immer du hast, ich werde es nicht. Du sprichst diesen Namen dieser Person in deine Hand und lässt sie los. Verstehst du? So, lass es von Gott. Du lässt diese Person los. Und dann, genau, der Geist Gottes wird dir anfangen, die Namen dir zeigen. Und wir wollen das jetzt tun. Ich bete, Heiliger Geist, du bist hier. Du hast mir dieses Wort auf mein Herz gelegt, weil du möchtest, dass Menschen heute in Vergebung hineinkommen, raus aus den Mauern, in denen sie eingemauert sind, von denen ich sprach. Raus aus aller Bitterkeit, aus aller Unvergebenheit. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt hilfst, jedem Einzelnen. Hilf jedem Einzelnen. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt die Namen gibst. Ja, sprich jetzt diesen Namen einfach. Du kannst gerne noch deine Augen zumachen und dir sagen, Heiliger Geist, wo sind Menschen? Welche Menschen sind die, ich in Bitterkeit bin? Ich weiß, manche wissen das ja sofort. Aber das sind vielleicht auch manchmal Menschen, wo du das schon lange her ist und irgendwie ist es verloren gegangen. Wenn das aber wichtig ist, wird der Heilige Geist es dir zeigen. Nenn den Namen, sprich ihn so in deine Hand leise und heb die Hand zum Himmel und lass diese Person los. Ich lasse los, Herr. Ich vergebe dieser Person, ich vergebe. Danke, Herr. Dann kommt Heilung rein. All das habe ich gesagt, damit du an den Punkt kommst, wo Heilung kommt. Heilung soll in dich hineinkommen, Befreiung hineinkommen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Du bist reich an Vergebung. Hast mir vergeben, uns vergeben, auch wir vergeben. Ich vergebe. Ich weiß, manches Mal können Dinge so sehr auch uns so sehr emotional tief verletzt haben, dass wir da sitzen und sagen, ich kann jetzt nicht von Herzen vergeben. Aber du kannst ganz einfach hergehen und sagen, Herr, ich gehorche deinem Wort, dass ich vergeben soll. Und du wirst mein Herz heilen und die guten Gefühle werden sich dann auch einstellen. Verstehst du? Das ist nicht so. Aber wir werden ja auch gleich zusammen beten und dann wird der Herr kommen mit Wiederherstellung. Okay, guck mal, ob noch jemand da ist. Und wenn du noch jemand hast, dann sprich es aus. Okay, lass uns doch mal zusammen aufstehen und einfach gemeinsam ein Gebet sprechen. Lieber Vater, ich tue Buße. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich Unvergebenheit und Bitterkeit Raum gegeben habe. Ich tue Buße und bitte dich um Vergebung, dass ich andere weggedrängt habe, dass ich dich weggedrängt habe. Vater, ich entscheide mich, eine vergebende Person zu sein. Ich bitte dich, dass jetzt jeder Raum von Unvergebenheit in mir durch das Blut Jesu getilgt wird. Ich entscheide mich, andere anzunehmen. Habt ihr das noch aufgenommen? Ja, nehmt ihr weiter auf, ja? Das ist gut für die, die das auch später hören wollen. Läuft ja weiter, ne? Okay. Ich entscheide mich, andere anzunehmen. Du Geist der Ablehnung anderer, ich verabscheue dich. Ich hasse die Weise, wie du versucht hast, mein Leben zu manipulieren und mich zu kontrollieren. Ich entsage aller Kooperation mit Unvergebenheit und Bitterkeit. Und ich entsage jedem Werk der Finsternis, das mit dir zu tun hat. Im Namen Jesus, du schmutziger Geist, ich komme gegen dich, ich widerstehe dir und ich breche deine Mauer nieder. Im Namen Jesu. Ich breche sie jetzt nieder. Im Namen Jesu. Amen. Und Vater Gott, Ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich weiß, dass du mich bedingungslos liebst. Ich entscheide mich, auf deinen Wegen zu leben. Danke für das Geschenk deines Sohnes. Der starb, damit ich ewig leben kann. Vater, ich entscheide mich zu vergeben. Und zwar jedem, der wissend oder unwissend Schmerz und Verletzung in mein Leben gebracht hat. Mit meinem Willen werde ich vergeben. Und ich vertraue, dass du mein Herz erfüllst mit deiner Liebe und dem Gefühl von Vergebung von jetzt an und auch in zukünftigen Tagen. Vater, ich entscheide mich, mein Recht aufzugeben, an diesen Verletzungen und Wunden festzuhalten. Ich entscheide mich, sie dir zu bekennen und dir zu erlauben, der Wiederhersteller und Heiler meines Herzens zu sein. Danke für deinen Frieden. Danke für Vergebung. Danke für Wiederherstellung. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen.